Wunderschönen guten Morgen zusammen. Geht's euch gut? Drei Leuten geht's gut. Das ist schon mal gut. Es besteht Hoffnung. Vielleicht ist das noch steigerungsfähig, oder? Dir geht auch gut. Ey, das ist gut, ne? Okay. Also, gibt's vielleicht noch mehr Leuten, denen es gut geht?
Super.
Ja. Also, nicht falsch verstehen, gell? Also, wir wollen jetzt nicht einfach nur hier ein bisschen tschakka, tschakka, tschakka machen. Das wäre weit gefehlt. Obwohl, es hat was, ne? Es hat Dynamik, es hat Kraft, es nimmt Leute mit. Aber es muss eine Substanz dahinter sein. Und wenn diese Substanz dahinter steckt, dann ist es leer. Ja? Gibt so einen krassen Satz von Paulus, der sagt, egal was du machst, ne? Selbst wenn du tschakka, tschakka machst und du hast nicht die Liebe, dann ist das wie Blech, das klingt wie Blech, wie leeres, verbogenes Blech. Ja, find sogar noch krasser, der sagt, du kannst dein ganzes Geld den Armen geben, du kannst sogar dein Leben opfern, wenn du diese Liebe Gottes nicht in dir hast, ist das wie Blech. Das scheppert kurz und bewirkt gar nichts. Genau, und darum geht es uns. Es geht uns um Beziehungen mit Gott und wie Beziehung mit Gott, dass der liebe Gott nicht der alte Mann mit dem weißen Bart ist, der irgendwo weit draußen sitzt und vielleicht noch so ein paar Knöpfe am Computer, Knöpfe gibt es heute nicht mehr, Programme, der hat keine, ja, man könnte ja meinen, der hätte so ein paar Algorithmen geschrieben, ne, so ein paar Programme installiert und jetzt geht die Chose hier ab und wir gucken mal, was so draus wird. Ne? Und im Moment hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, es wird ganz schön ruppelig. Ne? Also Australien brennt gerade ab. Finde ich schon gruselig, wenn ich da so hingucke und mir das so anschaue und die ganzen Machthaber, die wir so auf der Welt haben, die noch mehr Macht haben wollen und ihre Macht noch weiter ausbauen wollen und Politik scheint nur zu sein irgendwie, wie sichere ich meine Macht und meine Vorteile gegenüber den anderen und stattdessen hätten wir eigentlich, glaube ich, ein paar Probleme auf diesem Planeten zu lösen. Aber es ist ein bisschen schwierig. Es gibt ja unter Christen so diverse Perspektiven auf dieses Thema. Die nennen das dann Endzeit. Ja, vielleicht schon mal gehört hier und da. Und wir haben vor zwei Wochen mit so ein paar Pastoren zusammengesessen. Wir haben so eine kleine Gruppe von Pastoren, die da Interesse dran haben, dass wir so ein bisschen Gemeinschaft und Beziehung pflegen. Und wir treffen uns so alle 2 Monate circa plus minus zu einem Frühstück und tauschen uns da immer so ein bisschen aus. Und dann kamen wir halt auch so auf das Gespräch. Und ich glaube, ich hatte es mal erzählt, ich habe vor ein paar Wochen angefangen, in der Offenbarung zu lesen. Und das hatte mich ziemlich verstört. Ja, das war sogar noch so an einem Sonntagmorgen, wo ich eigentlich mich ganz auf was anderes ausrichten wollte. Aber ich habe so in meiner normalen Zeit da drin gelesen und das hat mich ziemlich aufgewühlt und verstört. Und ehrlich gesagt, das geht seitdem, hört das nicht auf. Das ist irgendwie permanent, dauernd beschäftigen mich solche Themen. Und deswegen kamen wir dann halt auch in diesem Pastorenfrühstück auf dieses Thema. Thema Endzeit. Und meine Sicht der Dinge ist, ich glaube, wir müssen Folgendes verstehen. Wir müssen einmal verstehen, dass die Geschichte der Menschheit eine Geschichte der Auflehnung und der Rebellion gegen Gott ist. Ich weiß, das ist ein bisschen schwer zu schlucken, ja, weil es gibt ja viele gute Menschen und die gibt es zweifelsohne. Also will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Und trotzdem beschreibt die Bibel, das ist eigentlich das Kernproblem, was wir in dieser Welt haben. Jakobus bringt es auf den Punkt, woher kommen Kriege und Kriegsgeschrei? Warum lässt Gott es zu, sagen wir dann. Jakobus bringt es auf den Punkt und sagt, es hat mit dem menschlichen Herzen zu tun. Es hat mit den Bedürfnissen zu tun und dass wir bedürfnisgetriebene Menschen sind und permanent damit beschäftigt sind, unsere Bedürfnisse gegen andere durchzusetzen und zu sichern. Das ist eigentlich das ganze Problem. Das heißt, die Schlacht aller Schlachten, die Schlacht, um alle Schlachten zu beenden, ist die Schlacht um das menschliche Herz. Wenn wir das verstehen, dann verstehen wir ein Stück weit das Wesen und diesen Charakter von dem, was Christen Endzeit nennen. Es ist die Schlacht um das menschliche Herz. Und es ist, weiß zwar nicht, warum das ist, aber genau. Nee, stopp, wir bleiben noch da. Also, nochmal andersrum gesagt. Also, auf der einen Seite, nochmal anders. Traditionelle Sicht, die viele Christen haben, und so kamen wir nämlich dann auch in diesem Pastorenfrühstück zu diesem Thema. Die traditionelle Sicht ist, gerade wenn man jetzt so in die Welt reinschaut, dann denkt man, ja, das ist so, das stimmt so. Die ganze Welt geht den Bach runter. Alles wird immer schlimmer, immer mehr Katastrophen und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann kommt der Weltuntergang. Das glaube ich nicht. Ich möchte es nochmal deutlich betonen. Ich glaube das nicht. Wenn du Matthäus-Evangelium Kapitel 24 liest, das ist nämlich das Kapitel, worauf sich viele berufen, da ist nämlich die Rede von Kriegen, Kriegsgeschreien und Katastrophen und Hungersnöte und so weiter. Also das war eine Antwort auf die Frage der Jünger, wie ist das denn so? Die haben nämlich sich auch schon mit diesem Thema beschäftigt. Wann kommt denn das Ende dieses Zeitalters? Und dann sagt Jesus, er sagt, es ist der Anfang der Geburtswehen. Also bitteschön, wenn das heißt Geburtswehen, dann heißt das doch, da wird was geboren, oder? Habe ich da irgendwas falsch verstanden? Ja. Also ich war dabei, dreimal. Ich habe es gesehen, was geboren wurde. Ja? Erst war meine Frau schwanger mit so einem dicken Bauch und auf einmal kam da so ein Wesen raus. Mensch, dreimal. Also Geburtswehen, eindeutig, da gibt es überhaupt keinen Zweifel, sprechen davon, etwas wird geboren. Das heißt, es geht also nicht darum, etwas geht zu Ende. Natürlich geht was zu Ende, die Schwangerschaft geht zu Ende. Aber das Entscheidende ist nicht der Untergang, sondern das Entscheidende ist, es wird etwas geboren. Und das müssen wir verstehen. Wir müssen verstehen, dass Gott etwas vorbereitet. Und das ist jetzt schon da, in Form einer Schwangerschaft. Es ist jetzt da und es wächst. Und meine Überzeugung ist, ja, wir sehen, es gibt diese Rebellion, diese Auflehnung gegen Gott, die auch ziemlich drastisch in der Bibel beschrieben wird. Aber ich glaube, beides wird zu einem Höhepunkt kommen. Die Rebellion gegen Gott, aber auch das Reich Gottes wird zu einem Höhepunkt kommen. So, deshalb, ihr Lieben, ich will, wenn du weiter glauben willst, alles wird immer schlechter und bald kommt das Ende. Okay, wenn es dir hilft, dich selig macht, lauf weiter damit. Aber ich glaube, es schwächt Christen. Diese Sicht schwächt uns. Diese Sicht hat viele Generationen geschwächt. Die hat nämlich dazu geführt, dass Christen sich immer mehr zurückgezogen haben und sich auf ein heiliges Leben konzentriert haben. Und gesagt, was auch immer sie darunter verstanden haben. So, das ist mein Punkt heute Morgen, beziehungsweise das ist der Punkt, der mich schon die ganze Zeit beschäftigt. Möchte uns heute Morgen noch mal so ein paar Gedanken damit mitgeben, um das zu vertiefen. Es komme dein Reich. Diesen Satz haben viele schon mal gehört oder gelesen. Wenn du Christ bist, in der Gemeinde bist, schon längere Zeit, dann hast du den schon ganz oft gehört. Ja? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Und wenn man so einen Satz zitiert, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann ist die Gefahr sehr groß, dass wir das sehr stark auf unserem Appellohr hören. Kennst du das Appellohr? Ja, das ist immer, wenn deine Frau oder dein Mann im Auto sagt, die Ampel ist gleich rot, dann ist das nicht eine Information, sondern ist das ein Appell, fahr langsam. Ja, das ist das Appellohr. So, wenn wir uns auf dem Ohr angesprochen fühlen, dann gibt das diverse, unterschiedlich kolorierte Emotionen und Reaktionen, richtig? Manchmal etwas stärker, manchmal macht man einfach auch die Tür auf der anderen Seite auf und da rein, da raus, gell? Ja, Ich möchte uns mal einladen, das nicht auf diesem Appellohr zu betrachten. Und mir geht es jetzt nicht so sehr um diesen Gedanken, trachtet zuerst, sondern ich möchte noch mal ein bisschen vertiefen, was denn dahinter steckt, wenn Jesus so stark, so massiv vom Reich Gottes spricht. Übrigens auch nach der Auferstehung. Nach der Auferstehung war Jesus ja noch eine ganze Zeit lang auf dem Planeten und tauchte immer wieder mal so auf, 40 Tage lang. Und 40 oder 50? Ist ja egal, müssen wir Theologen fragen, ich bin kein Theologe. Jedenfalls tauchte er immer wieder auf und hatte ein Hauptgesprächsthema. Das Reich Gottes. Das war sein Thema. Und das ist ja interessant, ja? Also, wenn man einfach mal so diesen ganzen Prozess betrachtet, wie er mit seinen Jüngern unterwegs war, wie er sie gelehrt hat, geteacht hat, wie er ihnen der Sachen gezeigt hat, wie er sie losgeschickt hat, so, jetzt macht ihr das. Und dann waren ja die großen Hoffnungen, oh je, Jesus ist der König, der Messias ist jetzt der König, der wird uns befreien von den Römern, von der Unterdrückung von den Römern, weil er hat ja vorher schon dauernd vom Reich Gottes gesprochen, haben die gedacht, ja, super, unser Hero, der wird die Römer endlich mal weg in die Wüste schicken, wo sie hingehören. Ja, und dann kam ja dieses große Drama, Jesus stirbt. Und er stirbt einen bestialischen Tod, den Kreuzestod. Die waren am Ende, die waren fertig, die waren durch. Die wussten nicht mehr, wo oben und unten ist, die wussten nicht mehr, was sie glauben sollten. Kennst du solche Situationen? Das ist wie wenn du so, ich bin mal gegen so eine Glastür gerannt, ja? Weißt du, da gehst du schön und rennst voll gegen die Tür. Du dachtest nichts Böses und es haut dich voll gegen die Birne. Kennst du das? Oh, kein gutes Gefühl. Ja? Und so ungefähr muss man sich das vorstellen, so mitten im Lauf rennen die voll gegen so einen Pfosten. Boah, der Jesus ist tot. Alles war hin, alles war kaputt. Keine Hoffnung mehr. Er hat doch dauernd davon gesprochen, trachte zuerst in dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und jetzt ist er tot. Ich glaube, deswegen war Jesus noch so lange mit seinen Jüngern nach der Auferstehung unterwegs, der musste die erstmal wieder aufbauen. Der ist denen unterwegs begegnet, da haben die den noch nicht mal erkannt, so fertig waren die. Der musste die erstmal wieder so richtig auf die Spur bringen, ermutigen, aufbauen und sagen, ey Leute, das Kapitel ist nicht zu Ende, es geht jetzt erst richtig los. Und was das auch mit uns zu tun hat und wie sehr uns das betrifft, da möchte ich noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Und zwar, ich brauche heute eine ganze Reihe Bibelstellen. Kriegen wir das hin? Also wenn du magst, mach dir vielleicht Notizen. Kannst du das nochmal nachlesen? Ein paar Sachen, die werde ich hier auch nachlesen. Warte. Okay, ich muss ja immer meinen. So, ich beginne nämlich mit Adam und Eva. Nein, nicht mit Adam und Eva. Ich beginne mit Daniel. Für die Geschichte nicht so kennen, Volk Israel, war ja nicht immer ein tolles Volk, sondern die haben dann auch manchmal ganz viel das gemacht, was Gott nicht wollte. Und das hatte dann Konsequenzen. Und eine der Konsequenzen war, dass dann so ein mächtiger König kam, der hat dann einfach mal einen Teil von dem Land platt gemacht und einen großen Teil der Bevölkerung gefangen genommen. Das war der große König Nebukadnezar. Und Daniel war einer von den Juden, die mit deportiert wurden nach Babylon. Und interessanterweise hatte Daniel dann eine politische Karriere angefangen. Und eine Situation war folgendermaßen: Der große König Nebukadnezar hatte einen Traum. Und dieser Traum hat ihn total beunruhigt und erschüttert. Und dann holt er all seine Wahrsager, seine spirituellen Guides, die er da so hatte. Ja, er hat ja einen riesigen esoterischen Park gehabt von Leuten, die da so alles Mögliche drauf hatten, Sterne deuten und die Kräfte des Himmels und all so diese ganzen spirituellen Dinge drauf hatten. Und er sagte, Leute, kommt und hilft mir mal, meinen Traum zu verstehen. Ja, und die kommen natürlich und dann macht er, denkt ihr, so läuft das Spiel nicht. Die hatten gemeint, ja, erzähl uns doch mal deinen Traum, dann sagen wir dir die Deutung. Er sagte, nee, Jungs, ich weiß, wie das läuft. Ich weiß, wie das mit den Horoskopen funktioniert. Ihr macht das immer so passend, dass es zu jeder Zeit irgendwie passt. Nein, euch erzähle ich gar nichts. Ihr müsst mir meinen Traum erzählen und dann sollt ihr ihn mir doch auch deuten. Und weißt du was? Die konnten das nicht. Das lief nicht. Da war ihre Kraft und ihre spirituelle Weisheit am Ende. Da war der König sauer. Er sagt, Leute, ich zahle euch hier einen Haufen Patte jedes Jahr, dass ihr mich hier unterstützt und der um meinem Volk dient. Und jetzt will ich mal was von euch haben, da kommt nichts. Du, der war so sauer gewesen, dass der gesagt hat, Feierabend, nicht nur entlassen, rüber ab. Der wollte die alle töten lassen. Ja, war halt ein krasser Typ, ne? Gibt manchmal so Typen, kennt ihr auch, oder? Wo du denkst, oh, das ist aber krass. Ja, so war der halt drauf. Der gute Daniel hat das mitgekriegt, hat gefragt, ey, was ist denn da los? So einen von den Wachen, so einen von denen, der da so ein bisschen Ahnung hatte. Ey, was ist denn hier los? Der hat gar nicht kapiert. Und dann sagt er ihm, ja, so und so und so und so. Ja, die sollen alle umgebracht werden. Und der König hatte da so einen Traum. Und sagt er, Moment mal, kein Problem. Ich kenne da jemand, der weiß alles. Ich gehe zu meinem Gott, der ist nämlich größer als alle anderen. Wir regeln das. Das ist kurz der Hintergrund von dieser Geschichte. Ja? Da, und ich lese jetzt einfach mal so ein paar Sätze daraus vor, aus dem Buch Daniel, Kapitel 2, Abvers 24. Daraufhin ging Daniel zu Arioch, der vom König beauftragt war, alle Weisen Babels hinzurichten. Habe ich gesagt? 24, ne? Genau. Er trat ein und bat ihn, töte die königlichen Berater nicht. Führ mich zum König, ich kann ihm sagen, was sein Traum bedeutet. Da führte Arioch Daniel sofort vor den König und sagte, ich habe unter den Weggeführten von Judäa einen Mann gefunden, der dem König sagen kann, was sein Traum bedeutet. Da wandte sich der König an Daniel, der auch Belt-Schazar genannt wurde, und fragte, stimmt das? Kannst du mir tatsächlich sagen, was ich geträumt habe? Und Daniel erwiderte dem König, das Geheimnis, nach dem der König fragt, kann von keinem einzigen Weisen, Zauberer, Zeichendeuter oder Wahrsager aufgedeckt werden. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ins Licht bringt, und er hat dir, König Nebukadnezar, enthüllt, was in fernster Zukunft geschehen wird. Dein Traum und die Vision, die sich dir eröffnete, als du im Bett lagst, waren folgende. So, und jetzt erzählt der Daniel dem König Nebukadnezar diesen Traum. Und es war der Traum von einem Standbild, was verschiedene Stufen und verschiedene Abteilungen hatte, die letztendlich dafür stehen, dass sie verschiedene Königreiche dargestellt haben. Okay, mal gucken, dass ich nicht allzu viel davon noch weiter, was ich ein bisschen abkürzen kann. Vers 31. Du, König, hattest die Vision. Im Mittelpunkt deiner Vision befand sich ein großes Standbild. Es war sehr groß und hatte einen ungewöhnlichen Glanz. Und seine Erscheinung war furchterregend. Der Kopf des Standbildes war aus feinstem Gold, Brust und Arme aus Silber, der Bauch und die Hüften aus Bronze. Die Beine waren aus Eisen, die Füße dagegen bestanden zu einem Teil aus Eisen, zum anderen Teil aus Ton. Und während du noch in die Betrachtung versunken warst, löste sich auf übernatürliche Weise ein Stein aus einem Berg. Er schlug gegen die Füße des Standbilds, das aus Eisen und aus Ton bestand, und zerschmetterte sie. Da wurden auf einen Schlag Eisen, Ton, Bronze, Silber, Gold zertrümmert, und die Stücke wurden vom Wind verweht, so wie im Sommer die Spreu von der Tenne vom Wind davongetragen wird. Und es blieb nichts von der Statue übrig. Der Stein aber, der die Vernichtung des Standbildes verursacht hatte, wurde zu einem großen Berg, der schließlich die ganze Erde ausfüllt. Die vier Bereiche, die hier beschrieben werden sollen, vier Reiche darstellen. Einmal das Reich von Nebukadnezar. Wenn ihr den Text weiterliest, sagt dann der Daniel, ich interpretiere dir das jetzt mal, was das eigentlich bedeutet. Und dann erklärt er ihm, ne, das Haupt ist dein Reich, Nebukadnezar. Dann kommt der andere Bereich, dann kommt dieses Medo-Persische Reich. Dann kommt das Griechische Reich und dann das Römische Reich. Das ist so die traditionelle Auslegung von dieser Vision. Diese Bilder tauchen dann nochmal in einer anderen Variante in Form von Tieren auf. Und nach dem Römischen Reich wird das nicht weiter intensiv beschrieben, sondern dann kommt eben dieser Stein, der aus mysteriöser Weise plötzlich da irgendwo aus dem Himmel fällt. Der fällt auf dieses Standbild und zerstört es. Und es wächst aus diesem Stein ein riesiger Berg. Und dreimal dürft ihr raten, wer oder was dieser Stein ist. Das ist das Reich Gottes. Das ist das Reich Gottes. Jetzt könnte man dann meinen, okay, haben die da ein bisschen was übersprungen, römisches Reich und gleich dann. Interessant ist, dass die Geschichte von Europa total basiert auf der Geschichte vom Römischen Reich. Selbst bis hin die Gesetzesgebung, die teilweise heute in verschiedenen Bereichen in Europa existiert, die basiert auf römischem Recht. Das nur mal so nebenbei. Ich bin kein Geschichtsexperte, also enthalte ich mich weiterer Beschreibungen. Für mich ist jetzt einfach nur dieser Gedanke interessant, dass dieser Stein hier beschrieben wird, der die Vernichtung dieses Standbilds verursacht. Und nach dieser Erklärung, Vers ist ein Vers, den ich dann nochmal mit euch lesen werde, Vers 44, genau. Aber in diesen Tagen der Herrschaft dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das für alle Ewigkeit Bestand hat. Kein anderes Volk wird je die Gewalt über dieses Reich an sich reißen können. Es wird all jene Königreiche zerschmettern und vernichten und selbst aber für immer bestehen bleiben. Verstehst du jetzt, warum ich sage, ich glaube, dass beides zu einem Höhepunkt kommt? Das kann nicht einfach verschwinden. Das geht gar nicht. Dann würde was in diesem Bild nicht stimmen. Richtig? Das geht einfach nicht. Ja? Und ich lese euch mal. Warte mal, was habe ich denn da noch? Genau. Ja, der Satz, ne, hatte ich gelesen. Der Stein, der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Okay? Ich will jetzt mal gerade noch einen Text lesen. Und zwar, den habe ich jetzt nicht auf der Folie. Hört einfach zu. Jesaja. Jesaja Kapitel 2, die Verse 2 bis 4. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seine Pfade gehen. Und er wird, Vers 4, und er wird richten zwischen den Nationen und viele Völker wird er Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Flugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird eine Nation gegen die andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Was für eine fantastische Perspektive. Aber das ist natürlich Zeitraffer. Ja, da ist ganz viel jetzt zusammengefasst. Aber es ist derselbe Berg, der hier beschrieben wird. Und Jesaja schreibt ja ganz viel über diesen Berg. Er sagt den Text, der uns ja auch meistens recht vertraut ist von Weihnachten her, Jesaja 9, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schultern, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, groß ist seine Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Und ich liebe diesen Nachsatz. Und der Eifer des Herrn der Heerscharen wird das tun. Es gäbe noch eine ganze Reihe Bibelstellen. Ich gehe mal ganz bis zum Schluss ins letzte Buch der Bibel, Kapitel 11 aus Offenbarung, Vers 15. Und der siebte Engel posaunte, und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen, das Reich der Welt ist jetzt unseres Herrn und unseres seines Christus geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier ist ein Abschluss beschrieben. Es ist vollbracht. Nicht nur das, was Jesus sagt, als er am Kreuz sagt, es ist vollbracht, das bezog sich auf die Versöhnung. Weil, was haben wir verstanden oder gehört? Was ist das Problem? Das Problem ist die Auflehnung gegen Gott, die Rebellion, die in unseren Herzen, in unserem Wesen steckt. Und als Jesus sagte am Kreuz, es ist vollbracht, hat er genau dieses Problem gelöst. Und jetzt ist es möglich, dass dein Herz mit dem Herzen Gottes versöhnt sein kann. Das ist, worum es geht. Amen. So. Das habe ich auch gerade gelesen. Cool, gut. Da habe ich das hier sogar auf der Folie. Gucke mal, siehst du. Wow. Der siebte Engel posaunte. Meine, das ist gruselig, wenn du das liest. Also solltest du nicht in der Depri-Phase lesen, den Text. Das ist schon sehr herausfordernd. Aber wenn du die Perspektive verstehst, wenn du diesen Rahmen verstehst, den ich dir heute Morgen hier aufgezeigt habe, dann kannst du auch Offenbarung mit einem ganz anderen Auge lesen, mit einem ganz anderen Herzens verstehen. So verstehen, ja. Und weißt du, was das Großartige ist? Hey, wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin. Und wir sind Teil von diesem Plan. Wenn Jesus sagt, etwas wird geboren, das Reich Gottes, es wächst. Es ist da, der Stein ist auf die Erde geknallt und er fängt an, er hat angefangen zu wachsen und zu wachsen und erwachsen und er wächst weiter und wird ausreifen und immer größer werden. Und wir sind Teil davon. Und das ist wenn Paulus davon spricht, die Gemeinde ist das Fundament der Wahrheit. Die Grundlage und das Fundament der Wahrheit. Dieser Wahrheit Gottes, dass Gott sein Reich aufrichtet. Okay, so, jetzt könnte ich natürlich noch ganz, ganz viel in solche Details reingehen, aber es soll einfach mal reichen, diesen Rahmen gespannt zu sehen für uns. Und jetzt möchte ich gern noch mal so ein paar praktische Dinge dazu anfügen. Und zwar, was genau können wir denn tun? Wie gehen wir jetzt damit um? Was bedeutet das für uns? Und ich glaube, mit dieser Sicht, da wird manches nochmal ganz anders. Wenn du jetzt nochmal so diesen Satz liest, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann verstehst du das jetzt plötzlich nochmal ganz anders, oder? Da ist eine ganz andere Wucht dahinter, da ist eine ganz andere Dimension dahinter, da ist eine ganz andere Kraft dahinter zu verstehen. Hey, wir sind eingeladen, uns danach auszustrecken, dass das passiert. Wir sind Teil davon. Ja, Gott tut's nicht allein. Er sucht Menschen wie dich und mich und lädt sie ein, komm, mach mit. Und da will ich euch drei Punkte noch mitgeben, wie wir da mitmachen können. Zunächst einmal gibt es ja ein Thema in der Bibel, hat mit Finanzen zu tun. Da gibt es viel Diskussion drum, positiv wie negativ. Das ist der Zehnte. Was hat es eigentlich mit dem Zehnten auf sich? Und ich will jetzt mal ganz bewusst aus dieser Perspektive kommend darüber nachdenken, die ich vorher hier so uns erklärt habe. Da gibt es eine Geschichte von Abraham. Abraham war unterwegs, hat eine Schlacht geschlagen und er begegnet da einem Wesen, wo man nicht weiß, der wird nicht beschrieben in der Bibel, wo kommt der her, wo ist der hingegangen, Melchisedek heißt er. Aber eigenartigerweise, der hat mehrere Funktionen, der war König und er war Priester. Und irgendwas steckt dahinter, so ein bisschen ein Mysterium, dass im Hebräerbrief sogar gesagt wird, dass Jesus der hohe Priester ist, gemäß der Ordnung des Melchisedek. Also ganz strange. Also halten wir einfach mal fest, wenn wir auch nicht alles davon verstehen, dieser Typ war irgendwie wichtig. Okay? Der Typ war irgendwie wichtig. Der hat irgendwie Maßstäbe gesetzt. Wer auch immer das war. Ich habe schon mal einen gehört, der hat gesagt, ja, vielleicht war das Jesus, der sich verkleidet hat als, keine Ahnung. Also wirklich, ich weiß es nicht. Müssen wir einfach stehen lassen. Es gibt manchmal Stellen in der Bibel, die kannst du nur zur Kenntnis nehmen und sagen, okay, ich verstehe das bis dahin und danach verstehe ich nichts mehr. Ja? Und so ist das mit diesem Melchisedek. Den können wir nicht weiter erklären. Wir können aber feststellen, der war irgendwie wichtig. Der war so wichtig, dass Abraham zu ihm kam und ihm den Zehnten von all der Kriegsbeute gegeben hatte und von all dem, was er besaß. Warum hat er das gemacht? Ich meine, der hatte ja keine Bibel. Abraham, der hatte ja keine Bibel, wo drin steht, du sollst den Zehnten geben. Es gab auch kein Gesetz. Manche Leute argumentieren ja, der Zehnte ist heute nicht mehr relevant, der ist ja vom Alten Testament. Moment, Altes Testament ist nicht gleich Altes Testament, auch wenn ich kein Theologe bin, aber das weiß ich. Ja? Es gibt die Zeit der Väter, die Zeit vor dem Gesetz und es gibt die Zeit des Gesetzes. Es sind zwei verschiedene Epochen und Altes Testament ist nicht gleich Altes Testament. Und dieser Melchisedek und diese Geschichte war vor dem Gesetz. Also es gab kein Gesetz, es gab keine Bibel. Woher wusste Abraham also, dass das irgendwie von tragender Bedeutung ist? Gute Frage, oder? Meine Theorie ist, Abraham hat ja schon so ein bisschen was verstanden von diesem Gott. Und den Zehnten, dem Melchisedek, diesem König, diesem Priester zu geben, war Ausdruck davon, dass er gesagt hat, ich anerkenne die Herrschaft Gottes auf diesem Planeten. Und genau das ist der Zehnte. Der Zehnte ist nicht eine Abgabe, die man gibt. Die Neue Testament unterscheidet ganz krass. Ne? Da gibt es den Zehnten und da gibt es Opfer. Das sind zwei verschiedene Sachen. Also was wir Investitionen nennen. Der Zehnte ist eigentlich genau diese Sprache, dieser Akt des Glaubens, wo wir bekennen, Gott, wir anerkennen, dieser Planet gehört eigentlich dir. Amen. Ja? Dann gibt es eine andere Stelle in der Bibel, da heißt es, wo Gott sagt, mein ist das Gold, mein ist das Silber. Und indem, dass wir den Zehnten Gott geben, anerkennen wir das Reich Gottes. Anerkennen wir und sagen, Gott, mit dem, dass wir das tun, sagen wir, ja, wir anerkennen deine Herrschaft, wir anerkennen dein Reich, wir anerkennen, dein gehört das Gold und das Silber, alle Ressourcen auf diesem Planeten. Cool? Guck mal, den Schatz habe ich hier gefunden. Melchisedek. Okay, aber wir müssen weiter. Wir können später nochmal lesen. Nimm dir Konkordanz oder such... Konkordanz, ihr wisst gar nicht, was das ist. Entschuldigung. Jetzt habe ich mich verraten. Naja, ihr wisst schon, wo ich irgendwas findet. Okay, das Nächste. Ich habe gesagt, Gott hat uns eingeladen. Und das hat ein anderer Punkt ist das Thema Gebet. Da hat Jesus einmal gesagt, Matthäus 21, 21 und 22. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. krasser Spruch. Sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Das heißt, wir haben Autorität, die wir ausüben können, Einfluss, den wir ausüben können. Wir müssen nicht Dinge geschehen lassen, wir können Einfluss ausüben. Und durch unser Gebet, durch unsere Fürbitte, dadurch, dass wir im Gebet vor Gott stehen, üben wir den Einfluss des Reiches Gottes aus. Dadurch breitet es sich aus. Und Leute, da steckt noch so viel drin. Ich habe vor ein paar Jahren eine Predigtserie gehalten über den Jabez. Vielleicht erinnert sie euch. Dem sein Gebet, Herr, erweitere mein Gebiet. Erinnerst du dich?
Jupp,
ich auch. Und darüber musste ich die Tage nochmal so nachdenken. Erweitere mein Gebiet. Wann fängt man denn an, in dieser Weise zu beten? Was war denn die Geschichte? Also okay, für die, die die Geschichte nicht kennen, das ist eigentlich die kürzeste Biografie in der Bibel. Das ist ein junger Mann, der heißt Jabez, und Jabez heißt Schmerzensbringer. Cooler Name, gell? Uiuiui, wer möchte so heißen? Schmerzensbringer. Eieiei, das macht ja was mit einem, ne? Wenn die Leute dich immer nennen Blödmann und Taugenix und Schmerzensbringer, das tut nicht gut, oder? Da wächst man nicht gut mit auf. Nee. Ja, also das heißt, da war Schmerz in seinem Leben. Und dieser Schmerz hat ihn angetrieben, Gott zu suchen. Und ich glaube schon, dass wir zu dieser Einladung mitzubauen, mit dafür zu sorgen, dass das Reich Gottes sich ausbreitet, gehören Herzen, die bereit sind, sich dieser Spannung auszuliefern. Wir leben in der Spannung. Und manches, was ich sehe in meinem Umfeld, tut mir sehr, sehr weh. Und ein großes Thema in meinem Leben ist immer wieder gewesen, immer wieder ein Thema, mit diesem emotionalen Schmerz umzugehen, den man manchmal erlebt. Den du erlebst, wenn du, ja, nicht nur jetzt, wenn du selbst jetzt irgendwie Schicksalsschläge erlebst, sondern auch wenn du siehst, wie Menschen falsche Entscheidungen für ihr Leben treffen. Und diese Entscheidungen führen dazu, dass sie wirklich in die Katastrophe abrutschen, dass Schaden in ihr Leben reinkommt und. Wenn Menschen sich gegenseitig bekriegen, Böses einander tun, das verursacht Schmerz. Das war der Schmerz, den Jesus angetrieben hat. Und Gebet, Menschen, die sich bereit erklären und zu sagen, ja Gott, wir sind da, die brauchen ein Herz, was bereit ist, ja, wie soll ich mal sagen, verwundbar zu sein, was bereit ist, diesen Schmerz mitzutragen und zu fühlen. So, ja, da ist Schmerz, aber die in dem Schmerz nicht stecken bleiben. Weißt du, du kannst beten, oh Herr, segne all die Hungerten auf dieser Erde. Du hast deine christliche Pflicht getan, aber hast du was bewegt? Ich weiß es nicht. Manchmal, wenn ich solche Gebete höre, dann denke ich manchmal, ja, ich weiß es, ich will es nicht beurteilen, um Gottes Willen. Ich will niemandes irgendwie Religiosität oder Ernsthaftigkeit in Frage stellen. Aber manchmal, wenn ich dann in manchen Veranstaltungen, Gottesdiensten, Beerdigungen, und dann werden so diese Bitten vorgetragen, und ich denke, boah, machen wir ja auch manchmal so, ne? Wir beten dann für dies, wir beten für das. Aber wo ist das Herz dahinter? Ist es ein Herz, was sich treffen lässt von diesem Schmerz, den Gott hat? Und das aus diesem Schmerz heraus betet, Gott, hier muss was sich verändern. Hanna, die Mutter von Samuel, der große Prophet, der hat Geschichte geschrieben. Hanna war unfruchtbar. Und sie hatte eine Konkurrentin. Eigentlich war es die Maid, die Magd von ihrem Mann. Und Hanna war mit diesem Schmerz unterwegs. Und eines Tages war der Schmerz so groß, dass sie im Haus Gottes ihr Herz ausschüttete und sagte, Gott, hier muss sich was verändern in meinem Leben. Und Gott antwortet ihr und gibt ihr ein Mann Gottes, der Geschichte schreibt fürs Volk Israel. Ich glaube, wir brauchen diese Bereitschaft. Wir brauchen diese Bereitschaft, uns darauf einzulassen, Gott zu suchen. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Das ist doch eine Verheißung. Und wenn wir das nicht nur auf unsere persönlichen Themen betrachten, sondern zu sagen, wirklich, Gott, wir suchen dich, wir suchen dich. Lass mich nochmal einen Satz aus dem Jesaja lesen, Jesaja 59. So geschieht es, dass die Wahrheit fehlt und wer sich vom Bösen fernhält, wird beraubt. Es geht vorweg eine Auflistung, so ähnlich wie ich vorhin gesagt habe, viel Bosheit unter der Menschheit. Und der Herr sah es und es war böse in seinen Augen, dass es kein Recht gab. Wenn wir jetzt mal spüren könnten und sehen könnten, wenn Gott heute auf unseren Planeten guckt, was in unserer politischen Landschaft los ist, was mit unserer Wirtschaft los ist, was und so weiter. Und das einfach mal spüren könnten. Gott, was siehst denn du da? Vers 16. Und er sah, dass kein Mensch da war und er wunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Autsch. Da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit und sie unterstützte ihn. Er zog Gerechtigkeit an wie ein Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt und so weiter. Was hat ein bisschen damit zu tun, mit dieser Fähigkeit, mit Schmerz umzugehen? Ein letzter Satz, den Rest von der Predigt lasse ich weg, den mache ich das nächste Mal. Ja, ich bin tatsächlich nicht durch, ich habe noch drauf. Aber es ist gut, es ist rund. Der letzte Satz aus 2. Korinther 7, Vers 10. Denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und man nie bereut. Schmerz dagegen, den die Welt empfindet, bewirkt nur den Tod. Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor. Und zu dieser Umkehr möchte ich gerne heute Morgen einladen. Ich kenne dein Leben natürlich zum Teil nicht oder auch gar nicht. Und ich weiß aber, wenn du auf diesem Planeten unterwegs bist, dann machst du schmerzhafte Erfahrungen, die nicht schön sind. Und du kannst dich mit deinem Schmerz in dir selbst vergraben. Du kannst aber auch mit diesem Schmerz zu Gott kommen und sagen, Gott, ich halte es bald nicht mehr aus. Hier muss sich was ändern. Vielleicht betrifft es dein eigenes Leben. Vielleicht kämpfst du schon lange an einer bestimmten Front und du erlebst immer wieder Niederlagen. Und du weißt schon gar nicht mehr, wie viel du Gott überhaupt noch glauben kannst und vertrauen kannst. Und da möchte ich dich heute Morgen ermutigen, gib nicht auf. Gott hat zu Josua gesagt, ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Okay? Und Gott wird dich nicht aufgeben und er wird dich nicht verlassen. Er hat dafür gesorgt am Kreuz. Er hat alles aus dem Weg geräumt, was dich von ihm trennen kann. Egal wie oft du versagt hast. Okay? Gott lädt dich ein, komm. Vielleicht ist es ein Schmerz um Verwandte, deine Kinder, Eltern, Freunde. Vielleicht hast du Verrat erlebt, Zerbruch von Beziehungen. Ist egal was. Und ich möchte dich einladen, lass es nicht zu, dass Schmerz dein Herz hart macht. Denn das genau passiert. Schmerz wird zu einer Blockade im Herzen, macht dein Herz hart. Und du bist nicht mehr liebesfähig, du kannst nicht mehr wirklich glauben, du kannst nicht mehr wirklich vertrauen. Du schlägst dich einfach nur noch durch oder wirst zynisch und resignierst irgendwann, funktionierst irgendwann. Und ich glaube, viele von uns haben solche Kammern irgendwo weggesperrt, wo genau das stattgefunden hat. Der Rest funktioniert vielleicht gut, aber in dieser Kammer Da ist so einiges abgestellt. Und Gott sagt dir heute Morgen, komm, lass mich rein. Öffne mir dein Herz, öffne mir die Tür, lass mich rein in diese Kammer. Und wir beten. Hey, wie wäre es, wenn wir einfach gemeinsam aufstehen? Ich kann mir vorstellen, dass es nicht nur mir, sondern auch einigen anderen unter uns so geht, dass sie manche Gedanken und Emotionen im Moment nicht so richtig unter die Füße kriegen. Ich bin heute Morgen um 2 Uhr wach geworden, da war die Macht zu Ende. Das habe ich in letzter Zeit öfters, weil mich Dinge bewegen. Und ich möchte einladen, dass wir gemeinsam einfach heute Morgen Gott unser Herz hinhalten und sagen, Gott, wir halten dir unsere Herzen hin. Und wir halten dir auch unsere Schmerzen hin. Auch die Gleichgültigkeit, okay. Vielleicht denkst du, ja, ich habe jetzt eigentlich so das Thema. Ja, es kann sein. Vielleicht ist dein Thema die Gleichgültigkeit. Du hast es von vornherein so eingerichtet, dass alles abprallt. Bleib draußen. Aber Gott möchte heute Morgen etwas in unseren Herzen tun. Etwas verändern, etwas bewegen. Heiliger Geist, ich danke dir jetzt dafür, dass du da bist. Du bist der Geist der Wahrheit und nur durch dich sind wir in der Lage, irgendetwas von dieser Wahrheit Gottes zu verstehen. Und danke dafür, dass du es nicht nur unseren Köpfen erklärst, sondern auch in unseren Herzen uns begegnest. Heiliger Geist, ich lade dich ein, berühre du Herzen hier heute Morgen. Okay, ich weiß, du hast das schon getan. Du bist gerade mittendrin. Du bist wirksam gerade jetzt in unseren Herzen. Und wir halten sie dir hin, unsere Herzen. Wir halten dir Schmerz hin. Wir halten dir Frustration hin. Wir halten dir Gleichgültigkeit hin. Wir halten dir auch unsere Rachegelüste, unsere Gerechtigkeitsgelüste hin, wo wir unser Recht einfordern. Gott, wir halten dir alles hin. Und wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe in unseren Herzen. Danke dir für das Kreuz. Das Kreuz macht es möglich, dass unsere Herzen mit deinem Herzen versöhnt sein dürfen. Danke für die Versöhnung. Ich danke dir für die Kraft der Versöhnung, die jetzt diesen Raum hier füllt. Die Kraft der Versöhnung, die Herzen umwirbt. Ich danke dir dafür, dass die Kraft der Versöhnung die Türen öffnet für deine Liebe. Und dass nichts da ist, was deine Liebe stoppen kann. Danke dafür, Gott. Danke, Jesus. Ich möchte dich einladen, heute Morgen Gott zu sagen, Gott, hier bin ich, ich lasse mich voll ein. Ich lasse dich rein in mein Herz und lasse mich voll ein in das, was du willst. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in meinem Herz, in meinem Leben. Und ich möchte doch noch kurz fragen, ist jemand hier, du sagst, also so richtig verbunden mit Gott fühle ich mich nicht. Dann ist jetzt Gelegenheit für dich, dass du in diese Verbindung mit Gott kommen kannst. Alles, was du nur tun musst, ist Ja sagen zum Kreuz. Du brauchst keine Opfer bringen, du brauchst nichts bezahlen, du musst nichts tun, sondern einfach nur, naja doch, du musst dein Herz öffnen. Das musst du schon tun. Einfach zu sagen, Gott, ich öffne dir mein Herz, ich glaube deinem Kreuz, ich glaube Jesus. Wenn du hier bist heute Morgen und du wünschst dir diese Art der Versöhnung mit Gott, heb kurz deine Hand. Ich möchte mit dir beten. Ist jemand? Okay. Bitte scheu dich nicht. Es geht nicht darum, irgendjemand bloßzustellen, sondern es geht einfach nur um einen Akt des Glaubens, dass du sagst, ja, Glaube will sich ausdrücken, muss sich ausdrücken. Okay? Sonst verpufft er wieder. Wird schwach. Aber deshalb möchte ich nochmal fragen, bist du hier heute Morgen und ja, du sagst, ja, Versöhnung mit Gott ist mein Thema. Ich will mit Gott versöhnt sein. Heb kurz deine Hand. Okay. Wir werden jetzt mit euch gemeinsam beten. Und wir machen das folgendermaßen hier. Wir beten es laut vor. Also ich bete es laut vor und wir beten dann gemeinsam und unterstützen dich damit. Und du klingst dich einfach ein in dieses Gebet. Okay? Wunderbar. Okay, lass uns beten. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich halte dir mein Herz hin. Ich glaube dir. Ich glaube deinem Kreuz. Durch dein Kreuz bin ich mit dir versöhnt, Gott. Bin ich mit dir versöhnt, Gott. Und ich nehme das an. Ich glaube das von ganzem Herzen. Komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Ich will dein Kind sein. Ich will mit dir versöhnt sein. Ich will mit dir unterwegs sein. Ich will dich lieben und dir dienen. Von ganzem Herzen. Danke dafür. Ich bin jetzt dein Kind. Amen. Gott segne dich.